Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Der Begriff des GFS vor, was jetzt vorhin im vorigen Vortrag bei Google als Google Filesystem schon beschrieben wurde. GFS bezeichnet aber auch das Global Filesystem von der Firma Red Hat, beziehungsweise ehemals der Firma Sistina. Ich beziehe mich also, wenn ich GFS sage, auf das Global Filesystem von Red Hat, nicht auf das Google Filesystem, nur damit es da keine Missverständnisse gibt. Am Anfang des Vortrags gehe ich erst ein bisschen auf die Infrastruktur ein, die ich brauche, um ein Shared Storage Filesystem bzw. eine Shared Storage Infrastruktur überhaupt einsetzen zu können. Also auf die Hardware-Grundlagen, auf die netzbasierten Grundlagen, letztendlich dann auf das Filesystem selber und am Ende dann eine beispielhafte, sehr einfache Implementierung von Samba. Wieso Samba? Samba einfach deshalb, weil sich Samba als Beispiel zum ersten sehr schön eignet und zum anderen auch relativ einfach im Vergleich zu manchen anderen Diensten auf so eine Ebene zu integrieren ist. Nur ganz kurz zum Hintergrund, diese ganze Geschichte, die ich jetzt so vorstelle, ist zwar relativ einfach gehalten, ist aber keine reine bloße Theorie, sondern das ist auch in wirklichen Enterprise-Umgebungen im Einsatz. Das ist das, was wir machen, wir bewegen uns mit unseren Lösungen, die wir unter Linux anbieten, eben im Enterprise-Bereich. Das heißt, auch diese Samba-Implementierung, diese GFS-Implementierung ist nicht theoretisch, sondern wirklich produktiv und weit aus dem Beta-Stadium raus auch einsetzbar. Das sind jetzt nur von unseren paar Referenzen, also bei denen das wirklich letztendlich läuft. Heute Nachmittag kommt zu diesem IP-Tech WorldCom-Geschichte GFS noch ein Vortrag um 15 Uhr. Wen das interessiert, da wird nochmal so eine richtige GFS-Lösung etwas detaillierter vorgestellt. Normalerweise, wenn ich Speichernetzwerke habe, habe ich ein solches System, in dem alle meine Clients und meine Server normalerweise an einem Strang, sprich an einem LAN hängen. Der Storage, der dabei normalerweise zur Verfügung gestellt wird, ist DAS, das heißt Direct Attached. Jeder dieser Server hier oben hat also seine eigene Portion an Storage, die er irgendwie, zum Beispiel über NFS oder als Applikationsserver nach außen hin zur Verfügung stellt. Das Problem dabei ist, ich habe eine relativ schlechte Katastrophenvorsorge. Das heißt, wenn mir dieses Ding letztendlich mal ausfällt, dann ist der Speicher, den diese Kiste verwaltet hat, letztendlich einfach futsch. Das nächste Problem ist, ich habe den Bottleneck des LANs. Ich kann mir ein Gigabit Ethernet-LAN aufsetzen, aber letztendlich läuft jeder Traffic, den ich habe, darüber. Es läuft der Traffic, Client-Zugriff auf den Speicherbereich darüber, es läuft die Client-Standard-Kommunikation darüber, es läuft das Backup zum Beispiel darüber. Das heißt, ich werde in Hochperformance-Netzen letztendlich irgendwann an meine Grenzen stoßen. Eine etwas andere Ebene der ganzen Sache wird dann angegangen, wenn ich anfange, mein Storage und meine Server zu trennen. Letztendlich trenne ich auch noch meine Clients ab, die werden jetzt mehr oder weniger über der Überschrift. Ich baue ein eigenes Storage-Netzwerk auf, in dem ich eine Loslösung des bisherigen Storages, der war ja bisher hübsch mit Festplatten eingezeichnet, direct attached an meine Server gebunden, letztendlich in ein eigenes Storage-Netzwerk, in einen eigenen Storage-Pool auslager. Das Schöne an der Geschichte ist, dass die Server-Datenkommunikation innerhalb eines eigenen Netzes funktioniert und nur noch die Ergebnisse nach außen präsentiert werden müssen. Letztendlich kann ich auch immer mehr Storage hinzufügen, den ich relativ flexibel verschiedenen Servern zuordnen kann. Ich bin jetzt nicht mehr fest von einer Festplatte, die ich in mein System hineinstecke, eben daran gebunden, dass ich die an einen speziellen Server zuweise, sondern ich stecke die letztendlich nur in einen Pool von Storage rein. Wo die letztendlich präsentiert wird, beziehungsweise Teile von ihr präsentiert werden, ist vollkommen wurscht. Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass Server und Storage zwei komplett getrennte Einheiten sind, letztendlich nur noch Blech darstellen, die ich in meine Infrastruktur mit hineinnehme. Eine etwas weitere Entwicklung und eine etwas weitere Abstrahierung, auf die ich auch nachher in dem Samba-Beispiel zurückkommen werde, ist das Shared Storage. Was ich hier machen kann, ist, ich kann jetzt nicht mehr, wie es jetzt davor war, wo mein Storage fest einem Server zugeordnet war, kann ich jetzt ein und denselben Storage, also ein und dieselbe Festplatte, wenn man es jetzt mal ganz einfach fasst, kann ich mehreren Servern zuordnen. Damit habe ich die Möglichkeit, das entweder parallel zuzuordnen oder abwechselnd zuzuordnen. Ich habe jetzt sehr einfach die Möglichkeit, Storage Cluster aufzuziehen und Hochverfügbarkeitscluster aufzuziehen, ohne diese Problematiken, dass ich mich jetzt darum kümmern müsste, wie ich denn meinen Storage den einzelnen Servern zur Verfügung stelle. Hier ist dann auch der Schnittpunkt dazu, dass ich irgendwann ein Cluster-File-System brauche, weil wenn ich das mit einem Standard Extended 3 oder RiserFS machen würde, würde mir das letztendlich bei einem konkurrierenden Zugriff kaputt gehen. Eine etwas noch schönere Variante kann ich letztendlich machen, wenn ich eine Shared-Root-Konfiguration einsetze. Das heißt, ich kann meine komplette Serverstruktur, wenn ich zum Beispiel Web-Serving anbiete, wenn ich zum Beispiel MySQL-Serving anbiete oder was auch immer, kann ich auf eine Shared-Root-Infrastruktur aufsetzen. Das heißt, alle meine Kisten fahren ohne lokale Festplatten, höchstens vielleicht für Swap-Space. Und ich habe letztendlich den Effekt, dass meine kompletten Daten auf dem Storage liegen, ich das System komplett vom Storage hochfahre und letztendlich jeder Server austauschbar ist. Das heißt, wenn ich mehr Computing-CPU brauche, füge ich in mein Cluster einfach noch einen Rechner dazu, der übernimmt ab sofort die Aufgaben aller anderen Rechner auch mit und ich habe eine sehr, sehr einfache Skalierung nach oben. Das geht jetzt aber über den Vortrag raus, das kommt dann heute Nachmittag um 3 nochmal vor. Wenn ich mir so ein Storage-Netzwerk aufgebaut habe, mache ich das nicht, weil ich gerade einfach viel zu viel Geld habe, das ist nämlich einfach schlichtweg teuer, sondern ich mache das, weil ich auch Katastrophenvorsorge betreiben will. Im Normalfall in größeren Enterprise-Umgebungen wird es immer so sein, dass es ein Ausweichrechenzentrum gibt. Dieses Ausweichrechenzentrum steht, je nachdem, welche Verfügbarkeitsklasse man braucht, beziehungsweise wie die Ansprüche sind, entweder in einem anderen Rechenraum im selben Haus oder in einem anderen Haus, in einem anderen Geländeteil oder letztendlich auch in einer anderen Stadt. Es gibt also zum Beispiel Lösungen, da sind die verschiedenen Sites ungefähr 100 Kilometer oder 200 Kilometer auseinander, je nach Szenario. Und der Endeffekt an der ganzen Geschichte soll sein, dass mein gesamtes Speichernetzwerk so weit virtualisiert ist, dass es vollkommen schnurzpieps egal ist, wo jetzt zum Beispiel dieser linke Server hier oben seinen Storage herholt. Ob der den jetzt letztendlich aus dem Pool hier unten holt oder aus dem Pool hier holt, ist dann in einem solchen Fall vollkommen egal, weil ich innerhalb meiner Speichernetzwerkinfrastruktur stetig dafür sorge, dass die Daten synchron gehalten werden. Sowas ist dann Teil von der Katastrophenplanung und kommt auch in größeren Netzen zum Einsatz. Das dazu. Backup und Restore, auch Teil einer Desaster-Strategie, wird dann nicht mehr, wie es jetzt bisher der Fall war, über eine LAN-Infrastruktur erfolgen, sondern direkt im Storage-System, beziehungsweise im Storage-Netzwerk selber. Man hört dabei relativ oft was von NDMP, allerdings im Standardfall wird es immer noch so sein, dass irgendein Rechner in diesem Storage-Netzwerk die Rolle eines Backup-Servers übernimmt, aber der reine Datenstrom vom Storage aufs Backup-Medium, sei das jetzt Festplatten oder seien das jetzt Tapes, letztendlich im SAN passiert, dadurch erfolgt eine Entlastung meiner LAN-Infrastruktur und, wenn ich es richtig mache, auch eine Entlastung meiner Rechnerinfrastruktur. Das heißt, ich kann jetzt dafür sorgen, dass zum Beispiel meine Applikationsrechner hier oben, die zum Beispiel Apache oder Samba oder was auch immer zur Verfügung stellen, nicht mehr mit dem Backup-Job in Berührung kommen. Das heißt, die können vollkommen unabhängig von dem Backup-Job weiterarbeiten, indem ich zum Beispiel hier unten intelligenten Storage zur Verfügung stelle, der auf Hardware-Snapshot-Technologie einfach Snapshots zum Beispiel der bisher gebrauchten Volumes erstellt und diese letztendlich backuppen lässt. Wenn ich mich also dafür entscheide, eine hochperformante, hochverfügbare Struktur zu machen, werde ich das relativ häufig nicht mehr mit bisherigen Komponenten machen, die ich jetzt zum Beispiel als NFS-Server mit DAS an meine Infrastruktur, an meinen Standard-LAN dranhänge, sondern ich werde wahrscheinlich mir ein dediziertes Speichernetzwerk aufbauen. Und das ist auch das, was nachher die Grundlage jetzt für die weiteren Folien sein wird. Speichervirtualisierung, was ist das? Speichervirtualisierung ist ganz einfach, entweder auf der Host-Schicht oder auf der Storage-Schicht versuche ich, den restlichen Komponenten in meinem System einen Status vorzugaukeln, der eigentlich überhaupt nicht da ist. Was passiert ist, ich mache die physikalischen Storage-Charakteristiken, die letztendlich wirklich da sind, unsichtbar für meinen Host, unsichtbar für mein Betriebssystem. Eine ganz einfache Virtualisierung, um das ein bisschen rüberzubringen, ist, wenn ich zum Beispiel einen RAID 5 mache, was relativ häufig auch in Standard-Rechner-Konfigurationen schon gemacht wird, dann habe ich in Wirklichkeit drei oder mehr Festplatten, die ich zu einem Volume zusammenfüge. Der Host selber sieht aber nur dieses eine Volume und denkt, er greift auf eine Platte zu. Das ist jetzt eine ganz einfache Form von Virtualisierung. Das wird natürlich in dedizierten Speichernetzwerken extremst weitergetrieben. Ich kann dann dafür sorgen, dass es, wie ich schon in den Folien davor erklärt habe, vollkommen wurscht ist, wo meine Daten letztendlich liegen. Ich werde, wenn ich es richtig konfiguriert habe, die richtigen Tools einsetze, werde ich, egal wo die Daten liegen, transparent zu diesen Daten umschalten können. Mein Host sieht es nicht mehr, wo sie sind, und mein Host braucht es auch nicht zu wissen. Für diese Virtualisierung gibt es extrem verschiedene Typen und es gibt auch verschiedene Ansätze. Deswegen ist das alles nicht über einen Kamm zu scheren, aber die grundlegenden Thematiken sind dabei aber eigentlich immer relativ dieselben. Wenn man von Storage-Netzwerken spricht, ist eigentlich so die Standard-Idee dahinter, dass man einen SAN mit Fiber-Channel-Technologie hat. Sprich, man hat im heutigen Fall optische Netze zwischen dem Server und seinem Storage mit einer entsprechend hohen Bandbreite und den entsprechenden redundanten Topologien, wobei diese Topologien auch eine Ausdehnung im Warnbereich, also sprich zwischen 100, 200 oder noch mehr Kilometern haben, je nachdem, wie ich meine Strecke dazwischen aufbaue. Ein einfaches Storage-Netzwerk, was ich für so eine Geschichte brauche, besteht eigentlich zumal schon mal aus verschiedenen Rechnern, Applikationsrechnern, die einen bestimmten Storage sehen sollen, wobei ich das Problem habe, bei so einer Infrastruktur, wie auch bei einer Standard-DRS, Infrastruktur zum Beispiel, dass wenn hier eine Komponente ausfällt, zum Beispiel dieser Switch oder zum Beispiel die Verbindung zwischen dem Server und dem Switch, ist letztendlich der komplette Service down. Ich komme die Problematik, dass ich Ausfallzeiten habe, die ich unter anderem in dem 24x7 Betrieb mir einfach nicht leisten kann. Es gibt dann verschiedene Szenarien, wie ich die ganze Geschichte resistent gegen Fehler machen kann. Das ist jetzt mal so eine ganz basic Geschichte, wie ich sie zum Beispiel in einem Hochverfügbarkeits-SAN, in einem Basis-Hochverfügbarkeits-SAN machen könnte. Hier sind alle Komponenten doppelt vorhanden, das heißt, jeder Rechner ist doppelt an die Storage-Infrastruktur angebunden und sieht den Storage in Wirklichkeit, der hier unten präsentiert wird, zumindest zweimal. Wenn ein Pfad ausfällt zu diesem Storage, den er nach außen präsentieren soll, hat er immer noch einen zweiten Pfad, über den er gehen kann. Dafür gibt es Virtualisierungssoftware, die letztendlich dafür sorgt, dass egal wie oft so ein Server da oben letztendlich seinen Storage Pool sieht oder sehen würde, ihn letztendlich nur einmal sieht und im Falle eines Fehlers immer der Pfad genommen wird, der zur Verfügung steht. Damit kann ich in dieser Struktur praktisch jedes einzelne Teil ausfallen lassen und die Verfügbarkeit des Systems ist trotzdem immer noch gegeben. So, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Typen eines Clusters. Es gibt zum Beispiel Rechencluster oder es gibt Cluster, die sind auf Performance ausgelegt, Daten entweder zu schreiben oder zu lesen. Letztendlich ist es aber auf jeden Fall so, dass es ein Zusammenschluss von verschiedenen Computern ist, seien es jetzt Hochleistungsrechensysteme, seien es jetzt Standard-Aldi-PC-Systeme, in die ich Fiber-Channel-Karten eingebaut habe und ich benutzen möchte, oder seien es speziell für solche Zwecke vorgesehene Blade-Systeme. Also Blade-Systeme sind Rechner, die ich einfach in Enclosures reinschiebe, wie zum Beispiel CDs in ein Laufwerk und dadurch auf sehr, sehr engem Raum mir sehr hohe Rechnerkapazität zusammenbauen kann. Ein Rechencluster sieht letztendlich dann doch so aus, ich habe lauter kleine Einheiten, die mir dadurch, dass ich Aufgaben auf die CPUs verteilen kann, nach außen hin so erscheinen wie eine große Einheit. Das ist jetzt nicht das, worum es bei HA-Clustering für Anwendungen letztendlich geht, die auf einen gemeinsamen Storage-Pool zugreifen, wie zum Beispiel Samba. Da würde es eher dazu hinauslaufen, dass ich verschiedene Rechner habe, die irgendwie auf dieselbe Storage-Infrastruktur, auf denselben physikalischen Storage am besten zugreifen müssen. Hier muss ich dann natürlich dafür sorgen, dass ich die Anfragen, die auf mein System gerichtet werden, entsprechend verteile. Ansonsten muss ich selber dafür sorgen, dass ich eine Art Load Balancing mache. Es gibt die Möglichkeit, dedizierte Direktoren, sprich Hardware, in mein HA-Cluster zu integrieren, das letztendlich dafür sorgt, dass die Zugriffe, die von außen kommen, immer auf irgendwelche Rechner in diesem HA-System verteilt werden. Das heißt, auf die Rechner, die entweder zuständig sind oder die gerade verfügbar sind. Je nachdem, wie ich das ausführe, kann ich diese Infrastruktur dann auch hochverfügbar machen. Oder ich hole mir, wie es jetzt in dem einfach gezeichneten Beispiel jetzt der Fall wäre, ein Single Point of Failure in das System. Wenn diese Büchse hier vorne ausfällt, wäre letztendlich der Zugriff und der Datenfluss für alle Rechner erstmal unterbrochen. Eine ganz einfache HA-Cluster-Konfiguration, Active-Passive, würde letztendlich so ausschauen. Ich habe zwei Rechner in meinem System, die denselben Storage sehen. Wie auch immer, ich dafür sorge, dass dieser Storage da hinten derselbe ist für beide Büchsen. Ich habe auf diesem aktiven Host hier oben habe ich verschiedene Services laufen, die in dem Fehlerfall auf den zweiten Host überfallen. Dafür habe ich dann eine bestimmte Software. Diese Software überwacht immer den aktiven Host von der passiven Hostseite aus. Wenn diese Software merkt, es ist ein Fehler da, wird sie hoffentlich dafür sorgen, dass ich einen Failover auf den passiven Host habe. Dass dabei natürlich einiges schief gehen kann, ist auch klar. Darauf komme ich noch in den späteren Folien. Was es auch gibt, ist die Möglichkeit, ein Active-Active-Cluster zu machen. Das heißt, ich mache eine gewisse Art von Load Balancing, indem ich meine Anfragen bzw. meine Dienstanbietungen auf diese zwei Server verteile. Dadurch ist jeder Knoten aktiv und passiv zugleich. Er könnte rein theoretisch die Aufgaben des zweiten Hosts einfach noch mit übernehmen für den Fall, dass dieser ausfallen würde. Das Einzige, was mir letztendlich dabei passieren würde, ist, dass ich wahrscheinlich irgendwann in Performance-Engpässe laufen werde, falls mir diese zweite Büchse einfach nicht stark genug ist. Das nächste ist, wobei ich ein bisschen aufpassen muss, wenn ich Standard-Fallsysteme verwende, ich kann nur Fallsysteme überfailovern lassen. Das heißt, ich muss pro Applikation, die ich failovern lassen will, müsste ich ein eigenes Fallsystem auf meinem System integrieren, das von beiden Hosts gesehen werden kann. Eine etwas höhere Treibung dieses HA-Clusters ist das HA-Cluster N+1, in dem ich immer einen Host mehr, beziehungsweise in einem N+2-System zwei Hosts mehr und so weiter und so fort, in mein System integriere, als ich eigentlich bräuchte. Dadurch kann ich vermeiden, dass in einem Failover-Fall, wenn also eine Ressource irgendwo ausfällt, einer dieser aktiven Rechner hier oben ausfällt, dass ich Performance-Einbußen in meinem System kriege. Je nachdem, welche Software ich verwende, die für meine Failover-Steuerung zuständig ist, kann ich eine unterschiedliche Anzahl von Rechnern in einem solchen System verwalten. Okay. Das Problem, was ich habe, wenn ich ein HA-Cluster aufziehe, ist relativ einfach. Was passiert denn, wenn ein Rechner scheinbar nicht mehr da ist? Ein Rechner ist scheinbar genau dann nicht mehr da, wenn ein anderer Rechner in dem System meint, dass er ihn nicht mehr erreichen kann. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass der Rechner, der diese Überprüfung durchführt, irgendeinen Fehler hat oder dass einfach irgendeine Verbindung zwischen den beiden Rechnern abgebrochen ist und er dann anfängt, einen anderen Rechner einfach auszuschalten, was letztendlich zu Fehlern führen kann. Man muss dabei also ein bisschen aufpassen, was man da zusammen konfiguriert. Im Normalfall muss ich einen Rechner mit verschiedenen Methoden aus einem Clusterverbund rausnehmen beziehungsweise dazu bringen können, dass ich seine Dienste übernehmen kann. Denn normalerweise gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte jetzt zum Beispiel im Falle von Samba sagen, wenn der aktive Rechner noch erreichbar ist und Samba noch läuft, fahr mir Samba runter. Ich übernehme deine IP-Adresse und starte Samba dann wieder neu, beziehungsweise konfiguriere meinen Samba um, übernehme die IP-Adresse und biete ab jetzt die Dienste an. Wenn jetzt aber der Fall eingetreten ist, dass eben genau diese Komponente, dieses Runterfahren von dem Dienst zum Beispiel nicht mehr funktioniert, müsste ich auch die Möglichkeit haben, so einen Rechner zum Beispiel einfach kalt wieder auszuschalten. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, entweder eben einfach seine Stromversorgung wegzunehmen über eine fernsteuerbare Steckdose oder wenn ich Rechner zum Beispiel von HP habe mit einer ILO-Karte drin, dass ich die ILO-Karte ansprechen kann und sage, fahr mir den Rechner hardwaremäßig runter. Meistens werden verschiedene Möglichkeiten in so ein Failover-Skript, in so ein Failover-Programm implementiert, die entweder nacheinander oder nach einem speziellen Algorithmus durchprobiert werden. Das nächste, was ich machen muss, wenn ich jetzt ein Cluster-Fallsystem habe, ist, ich muss dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr in das Cluster reinschreiben darf. Im Normalfall, wenn ich ein Standardsystem habe, ein Standardsystem in dem Sinne, dass ich ein Standard-Fallsystem habe, was ich jetzt zum Beispiel Ping-Pong mounten lasse, dann besteht diese Gefahr nicht, dass ein Rechner noch weiter, oder sollte sie nicht bestehen, dass ein Rechner weiterhin auf ein Fallsystem zugreifen kann und es zu Tode schreiben könnte unter Umständen. Deswegen muss ich bei einem Cluster-Fallsystem wirklich dafür sorgen, dass so ein Node rausgeschossen wird, dass er nicht mehr schreiben kann. Dann im Failover-Fall komme ich noch zu einer ganz anderen Problematik, außer der Problematik des Fallsystems. Ich komme dazu, dass verschiedene Applikationen, wie zum Beispiel Datenbänke, nicht unbedingt alle Zustände, in denen sie sind, alle Datenbestände wirklich auf die Festplatte schreiben im laufenden Betrieb, sondern Teile davon im Speicher halten. Wenn sie Teile im Speicher halten, kann ich nicht einfach so ein Failover machen, indem ich eine Büchse ausschalte und den Dienst auf einer anderen Kiste wieder hochfahre. Das wird einen inkonsistenten Zustand erzeugen. Wenn Dienste keine Stati in ihrem Speicher haben, also auf Neudeutsch stateless sind, dann ist ein Standard-Failover eigentlich kein Problem. Ist dem nicht so, muss ich eine entsprechende Möglichkeit in meinem Failover-Scripting haben, das dafür sorgt, dass erst ein konsistenter Zustand weggeschrieben wird, wenn es denn noch möglich ist, und erst dann umgeschaltet wird. Ein gutes Beispiel für diese Stateful Services, also sprich, die ich zuerst mal sauber beenden sollte, bevor ich sie umschalte, sind zum Beispiel Datenbanksysteme, die für solche Fälle gewisses Logging mitführen, sodass es möglich sein sollte, sie wieder im korrekten Zustand letztendlich nach oben zu fahren. Wichtig ist einfach, dass die Failover-Software, die ich einsetze, letztendlich auch dafür geeignet ist, die Applikation zu failovern, die ich failovern möchte. Samba ist in dem Zusammenhang zum Beispiel relativ schmerzfrei im Vergleich zu vielen anderen Lösungen. Okay. Jetzt kommen wir langsam in die Fallsystemecke. Es ist ja so, wenn ich zwei Server habe, die entweder Active-Active oder Active-Passive arbeiten, dann muss ich dafür sorgen, dass im Normalfall nur einer von diesen Servern Zugriff auf mein Standard-Fallsystem, auf mein Extended 3, auf mein RiseFS, was auch immer hat. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, wie ich einen Datenabgleich zwischen beiden Hosts mache. Zum einen kann ich eine Datenreplikation zwischen den Hosts machen. Zum anderen kann ich, wenn ich entsprechenden Storage habe, der sichtbar ist von allen Kisten aus, dieses Fallsystem immer Ping-Pong mounten. Also ich mounte es einmal auf den Host A, einmal auf den Host B, einmal auf den Host A wieder und so weiter und so fort. Setzt normalerweise voraus, dass ich entweder einen SCSI-Bus habe, den ich doppelt benutzen kann, oder am besten Falle ein SAN-System. Oder, was in dem Fall eigentlich die eleganteste, aber eventuell auch aufwendigste Möglichkeit ist, ich setze gleich ein Cluster-Fallsystem ein. Ein Cluster-Fallsystem, das es mir erlaubt, dass dieses immer auf allen Hosts gemountet ist und letztendlich nur auf Applikationsebene der Zugriff umgeschaltet werden muss. Eine ganz einfache Geschichte, wenn ich mit zwei Volumes arbeite, ist es, jeden Rechner seinen eigenen Datenspeicherbereich zu geben und über die ein oder andere Möglichkeit dafür zu sorgen, dass hier eine permanente Datenreplikation erfolgt. Muss ich ein bisschen aufpassen, weil es passieren kann, dass die Daten nicht unbedingt synchron vorhanden sind, je nach Laufzeit, die so eine Anwendung braucht, um die Daten rüberzukriegen auf den zweiten Storage. Das heißt, es kann sein, wenn ich jetzt umschalte, kann es passieren, dass zum Beispiel irgendwelche Transaktionen noch gar nicht geschrieben sind. Also in einem ganz einfachen Fall, ich habe ein File offen gehabt, ich habe das File gesaved. In dem Moment, wo es wirklich schon konsistent gesaved ist, schalte ich um. Es ist aber unter Umständen noch gar nicht auf der Gegenseite vorhanden, wenn ich es wieder aufmachen will. Das ist natürlich äußerst unschön. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so eine einfache Replikation zu fahren, also entweder host-based, das heißt, mein ganzer Traffic läuft von meinem Storage Pool 1 über die Host-Struktur und letztendlich auf den zweiten Storage wieder drauf. Oder ich mache diese gesamte Replikation direkt im SAN. Dafür gibt es sehr gut funktionierende und sehr viel kostende Storage-based Lösungen. Das heißt, diese ganze Kopieraktion oder die ganze Synchronisationsaktion erfolgt direkt im Storage ohne Involvement von den Rechnern. Wenn ich eine Host-Based-Replikation mache, kann es mir passieren, dass ich eine relativ hohe Host-Belastung bekomme, weil ja der gesamte Traffic über die Host-Based-Infrastruktur repliziert werden muss. Wo mir sowas unter Umständen eigentlich relativ wenig ausmacht, ist zum Beispiel ein reines Read-Only-Cluster, wo sehr, sehr viele Daten einfach nach außen hin präsentiert werden, wie zum Beispiel irgendein Apache-System oder sowas. Nächster Nachteil ist, ich bin mit der Zahl meiner Replikationen jetzt nicht wirklich im 100er-Bereich, sondern ich muss es relativ klein halten, einfach weil mir ja irgendwann auch die Übertragungskapazität zwischen den Hosts ausgeht. Dann, das ist jetzt nochmal das Beispiel, wenn ich jetzt SAN-basiert repliziere. Wenn ich das so machen will, habe ich ein sehr schönes System, ein sehr hochperformantes System und ich kann mir auch, wenn ich es richtig mache, wenn ich eine synchrone Spiegelung ansetze, kann ich mir sicher sein, dass alle Daten, die mein erster Host hier oben geschrieben hat, auf die Platte, auch wirklich, wenn er sie geschrieben hat, auf dem zweiten System sind, egal was passiert. Das ist das sogenannte synchrone Datenreplikation. Da wird zuerst, wenn ein Schreibrequest an dieses Volume geschickt wird, wird der Controller in dem ersten Volume erst den Controller im zweiten Volume ansprechen, wird ihm sagen, ich habe einen Schreibrequest für dich, wird ihm die Daten schicken. Wenn der Controller auf dem zweiten System die Daten weggeschrieben hat, wird der an den ersten melden, ich habe es geschrieben, und erst dann meldet der erste Controller an den Host zurück, dass sein Schreibrequest zu Ende geführt wurde. Das ist also eine recht sichere Form der Datenreplikation, allerdings auch sehr teuer. Die nächste Möglichkeit, die ich machen kann, ist, ich habe ein Shared Storage System, also ein System, das sein Storage nach außen präsentiert und von mehreren Hosts gesehen wird und ein Standard-File-System hat. Hier könnte ich dann das File-System einfach Ping-Pong mounten, also einmal auf Host A, einmal auf Host B, einmal auf Host A und so weiter. Der Vorteil ist, ich könnte verschiedene File-Systeme anlegen und diese File-Systeme auch unabhängig voneinander, zwischeneinander hin ping-pongen lassen. Der Nachteil an der Lösung ist, und das ist auch schon aufgetreten, wenn ein Prozess hängen bleibt und das Mount letztendlich nicht sauber runtergefahren wurde und die Failover-Software das nicht erkennt und zum Beispiel dieses Mount, was hier gestrichelt gehalten ist, weil es nicht mehr aktiv ist, trotzdem hängen bleibt und der zweite Host das Schreiben anfängt, was er ja auch soll, weil er gefailovert wurde, dann kann es mir passieren, dass ich erstmal gar nichts merke. Dann kann es mir passieren, dass ich nach 3-4 Tagen merke, hoppala, irgendein File funktioniert nicht mehr. Und nach 1,5 oder spätestens 2 Wochen kann es mir passieren, dass mein gesamtes Volume tot ist. Einfach deshalb, weil der Mount-Prozess hängen geblieben ist und das System relativ unkontrolliert immer noch auf dasselbe File-System geschrieben hat, was das File-System nicht ganz verkraftet hat. Das sind so die Problematiken, wo man ein bisschen aufpassen muss. Es gibt zum Beispiel etwas ältere NFS-Versionen, mit denen sollte man so eine Konstruktion nicht machen. Dann gibt es die Möglichkeit, und das ist eine relativ elegante, wenn auch etwas aufwendigere und teurere Möglichkeit, ich benutze ein Cluster-File-System. Cluster-File-System bedeutet in diesem Fall, wie ich es jetzt anspreche, das GFS von Red Hat. Hierbei hat jeder Host gleichzeitig die Verwaltung des File-Systems inne. Das heißt, ich habe keinen NFS-Server, wo ein Host dediziert für so ein File-System zuständig ist, sondern ich verteile mir die Verwaltung meines File-Systems gleichberechtigt auf alle Hosts. Das heißt, jeder Host kann hier oben active sein, kann gleichzeitig auf dasselbe File-System schreiben und kann es auch lesen. Das File-System geht davon nicht kaputt, sondern es ist explizit dafür gedacht. Das Einzige, auf was ich aufpassen muss, ist, ob meine Applikation das auch unterstützt. Jetzt ist es mir auch möglich, Lastverteilung aktiv zu machen. Das heißt, ich könnte jetzt ganz einfach bestimmte Dienste oder im Falle von Samba bestimmte Shares über einen Host nach außen präsentieren lassen. Wenn der plötzlich überlastet ist aus irgendeinem Grund, kann ich ganz einfach durch eine ganz billige Samba-Rekonfiguration, ich zeige das nachher, auf einen anderen Host umschalten, ohne dass ich irgendwas anderes an dem System ändern müsste, ohne dass mir eigentlich irgendeine Gefahr von Seiten des der File-System-Konsistenz und so weiter besteht. Wie ich es angesprochen habe, wenn ich es richtig ausbaue, habe ich in dieser ganzen Struktur keinen Single Point of Failure mehr. Mir kann rein theoretisch alles ausfallen, bis auf mein Storage-System vielleicht. Das wäre dann doch etwas tödlich. Ich habe keinen dedizierten File-Server, wie im Falle von NFS, der für diese File-System-Verwaltung zuständig ist, wo ich irgendwas mounte, sondern alle Applikationsserver selber sehen das File-System wie ein lokales File-System, auch wenn es im SAN hängt, und sie sehen wirklich das physikalisch Gleiche. Wie ich es gesagt habe, jeder Node kann beliebige Applikationen beherbergen und kann auch beliebig Datenbereiche des anderen Hosts mitbenutzen oder einfach übernehmen. Und ich habe eine nahezu beliebige Anzahl an Cluster-Nodes. Beliebige Anzahl an Cluster-Nodes heißt im Realfall 20 Stück, wenn man jetzt Standardlösungen sieht, die mit GFS gebaut wurden, und im Theoriefall bis in die 100er-Bereiche rein. Aber das ist eher Theorie- und Proof-of-Concept-Fälle. Jetzt zu einem Beispiel mit Samba. Samba, wie gesagt, genommen, weil es ein relativ dankbares Beispiel ist. Ich habe auf diesen Hosts, diesen 4 Stück, jeweils ein Cluster-File-System installiert, wo also wirklich der physikalisch gleiche Storage, der hier in einem SAN steht, von den ganzen Büchsen gesehen wird. Ich habe auf allen Kisten Samba installiert, wobei mein Server 1 die Share 1 und die Share 2 nach außen präsentiert, Server 2 die Share 3, Server 4 die Share 4, Server 3 die Share 4 und Share 5 und Share 6 dürfen Server 4. Jede Share ist jetzt in dem Fall, ich habe es einfach gehalten, unter einer eigenen virtuellen Cluster-IP-Adresse nach außen präsentiert, einfach aus dem Fall, damit ich jede einzelne Share einzeln einem anderen Host zuweisen kann. Wenn ich jetzt nur eine Cluster-IP-Adresse, wie zum Beispiel die 50 für den Server 1 hätte, müsste ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Load Balancing machen will und ich will die Share 2 einem anderen Server zuordnen, müsste ich auch die Share 1 letztendlich mitnehmen, weil sie sonst einfach nicht mehr zugreifbar wäre. Was die hier unten auf ihrem Storage-System sehen, ist ein ganz normal eingehängter Pfad, Mount GFS Samba, und auf dem greifen die alle konkurrierend zu. Letztendlich ist es eine ganz normale Standardkonfiguration. Also ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, man kann es auch ein bisschen trickiger und ein bisschen schöner machen. Es ist nur, damit man es damit es ein bisschen schön rüberkommt. Also meine Share 1 liegt also innerhalb dieses Share-Baumes, eines Verzeichnisses Share 1, Share 2, Share 3, Share 4, Share 5. Und ich habe noch ein gemeinsames Verzeichnis, wo ich meine Konfigurationsdaten für alle Hosts ablege. Das ist das Mount GFS Samba intern Verzeichnis. In diesem Samba intern Verzeichnis kann ich dann noch eine recht schöne Sache machen. Ich muss ja meine Failover-Skripte so konfigurieren, dass sie wirklich für alle Hosts konsistent arbeiten, das heißt, dass sie alle Hosts abdecken. Deswegen ist es recht schön, wenn ich nicht ständig mir über irgendwelche Pfade Sorgen machen muss, dass irgendein Host seine Konfiguration vielleicht von woanders liest. Und ich muss mir darüber Gedanken machen, dass ich, wenn ich eine Share verschiebe, muss ich ja das Konfigurationsfile von irgendeinem Host letztendlich ändern. Und das mache ich am besten nicht, wenn ich diese Konfigurationsdateien lokal auf dem Host liegen habe, sondern am besten, wenn ich sie direkt auf dem Shared Storage System liegen habe. Aus dem Grund gibt es die sogenannten Context Dependent Path Names. Mit denen kann ich jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass ein Zugriff auf dieses Globalverzeichnis da oben für jeden Host letztendlich doch woanders landet. Wenn ich jetzt auf eine Samba-Konfigurationsdatei im Verzeichnis global zugreife, wird der Server 1 in Wirklichkeit auf die entsprechende Config-Datei im Verzeichnis Server 1 zugreifen, Server 2 auf das Verzeichnis Server 2 und so weiter. Damit lässt sich dann relativ einfach mit einem geeigneten Scripting die Konfiguration schön wieder zusammenstellen. Schöner, als wenn ich irgendeine Host-Kommunikation machen müsste, die dann auf irgendwelchen lokalen Drives der einzelnen Rechner letztendlich arbeitet. Jetzt als Beispiel für den Server 1 habe ich hier oben meine Konfiguration scheinbar in diesem Global-Verzeichnis drin liegen, als smbcluster.conf. In Wirklichkeit würde sie jetzt für den Server 1, jetzt in dem Beispiel, in dem Verzeichnis Samba intern Server 1 smbcluster.conf liegen. Die Konfigurationsdatei ist eigentlich Standard. Ganz normal, wie ich mir eine Config aufbauen würde. Das Einzige, was ich mir überlegen kann, ist, oder überlegen muss, ist, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass mir meine verschiedenen Share-Konfigurationen, je nachdem, welche Share jetzt unter welchem Server verwaltet wird, in diese Config mit eingezogen wird. Das könnte ich jetzt machen, indem ich da einfach reinschreiben lasse über ein Skript oder ich include mir die Dateien ganz einfach, je nachdem, wie ich es brauche. Also in dem Fall würde jetzt mein Server 1 zum Beispiel meine Share1-Conf beherbergen, wo jetzt die Konfiguration für die Share1 drin ist und für die Share2 drin ist und so weiter. Was relativ wichtig ist zu beachten, ist, dass ich aufpasse, an welche Interfaces ich mein Samba binde, einfach aus dem Grund, wir haben normalerweise, damit man einzelne Shares failovern kann, ohne dass man auf der Client-Seite irgendwas ändert oder dass man irgendeine Name-Service-Config ändert, haben wir da jeweils virtuelle IP-Adressen dran gebunden an pro Share. Das heißt, ein neuer Server, der jetzt einen Dienst als Ersatz-HA-Dienst übernehmen soll, muss diese IP-Adresse kriegen und auch benutzen können. Und damit Samba auf diese IP-Adresse auch reagiert und ich mir keine Gedanken machen muss, dass ich eventuell eine IP-Adresse vergessen haben könnte, muss ich also dafür sorgen, dass Samba alle IP-Adressen, zumindest alle virtuellen IP-Adressen des Clusters auch wirklich sehen kann. Und das geht am simpelsten, indem man ihm sagt, benutzt einfach alle. Man kann es natürlich auch schöner machen, ist ganz klar. So, eine ganz normale Share-Konfiguration, wie man sie auch sonst gewohnt ist, was auch immer man da tun will. Also dieses Share 1 ist jetzt einfach als eine entsprechend Standard-Share präsentiert mit Usern, die da drauf schreiben dürfen. Ich habe eine zweite Share, die ist jetzt einfach Read-Only, nur einfach als Beispiel. Wenn ich jetzt die Konfiguration laden will, mache ich es, wie ich es ganz normal letztendlich tue. Ich lade einfach die Samba-Cluster-Konfigurationsdatei, die an diesem virtuellen Ort im Verzeichnis Global wohnt, und schon sehe ich die entsprechenden Shares und auf dem entsprechenden Storage, auf dem entsprechenden Server und ich ziehe die mir vom SAN. Wenn ich jetzt auf diesem Server 1 mir noch eine weitere Share von diesem von dem SAN Storage präsentiert haben will, ziehe ich mir noch die entsprechende Config rein und mache einen Reload von der Konfiguration und schon sieht dieser Server 1 zusätzlich die Share 5. Die Share 5 ist jetzt in dem Beispiel präsentiert gewesen vom Server 4 allerdings. Was jetzt passiert ist, sowohl dieser Server 4 als auch der Server 1 werden jetzt die Share 5 präsentieren, was absolut kein Problem ist. Der Zugriff, den ein Client jetzt hätte, ist wirklich physikalisch derselbe Platz. Also es ist nichts repliziert oder sonst irgendwas. Und auch das Filesystem geht davon nicht kaputt. Es ist nur so, dass ich jetzt eben den Inhalt dieser Share 5 letztendlich sehe, wenn ich auf die virtuelle Cluster-IP-Adresse des Servers 4 zugreife, als auch auf den Cluster 1 zugreife. Das ist jetzt nicht wirklich HA. Wenn ich jetzt HA machen will, will ich ja unter Umständen Überfailover lassen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich die IP-Adresse die zuständige IP-Adresse für diese Share 5 von dem Server 4 einfach wegnehme, sie dem Server 1 gebe und letztendlich erst dann meine Konfiguration neu lade, damit ich also diesen HA-Effekt habe, dass ich also die Share nicht unter Umständen unter zwei Systeme nach außen sehe. So ein Failover kann mit entsprechenden Failover-Skripts natürlich vollständig automatisiert werden, wie es auch gemacht werden könnte, wenn ich jetzt kein Cluster-File-System verwende. Was das Schöne ist an dem Cluster-File-System, es macht einfach die Sache wesentlich schneller, als wenn ich jetzt erst ummounten muss und ich entgehe der Gefahr, dass ich mir eine File-System-Korruption einhandeln kann, falls das Mount nicht sauber ausgehängt wird auf einem der Rechner. Und das Nächste ist, ich kann eine relativ flexible Konfiguration machen, indem ich mir beliebig viele Server in mein System mit dazu hole und beliebig viele Verknüpfungen bzw. Beziehungen des Failovers definieren kann. Bin ich wesentlich flexibler, als wenn ich Filesysteme umhängen muss. Okay, die Folie habe ich soweit schon erklärt. Filesystemkorruption kann nicht passieren. Das Einzige, was aber letztendlich wirklich passieren kann, ist, dass im Moment des Zugriffs auf diese Share, wenn ich jetzt einen Standard-Failover gemacht habe, zum Beispiel ein komplettes Share-Verzeichnis gelöscht werden sollte, dann wird unter Umständen ein Client schon einen Fehler melden, dass ich gerade eben nicht zugreifen konnte, weil er einfach genau in dem Moment, wo die Umschaltung war, wo gerade die IP-Adresse weggenommen wurde, wo die IP-Adresse gerade drüben hinzugefügt wurde, eine Aktion ausführen wollte, und dann sagt, holla, ich kann darauf nicht zugreifen. Sobald ich dieses holla, ich kann darauf nicht zugreifen, aber bestätigt habe, wird er im Normalfall die Share auch schon wieder sehen und wird einfach weiterarbeiten können. Also das sind dann schon so die Sachen, die dabei passieren können. Aber letztendlich eine Beschädigung des Filesystems selber, was ja der schlimmste Fall eigentlich der ganzen Geschichte ist, kann so nicht passieren. Was man jetzt natürlich kontrolliert machen könnte, wäre eine gewisse Lastverteilung. Eine Lastverteilung in der Art, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Daten mehrfach nach außen präsentieren, weil sonst unter Umständen die Bandbreite, die ich für den Zugriff auf den Rechner brauche, mir nicht ausreicht, weil mir die CPU auf dem Rechner nicht ausreicht oder was auch immer. Deswegen ein ganz einfaches Beispiel mit drei Samba-Servern und Video-Files, die da auf die eine oder andere Weise in einem Katalog abgelegt werden. Ein System schreibt in dem Beispiel auf eine physikalische Share, also auf ein Verzeichnis oder einen Verzeichnisbaum und zwei andere Server präsentieren das System nach außen. Das ganze Beispiel ist gemacht ohne Load Balancing. Das heißt, wenn ein Client an so einen Stream will, muss er auf einen dedizierten Samba-Server zugreifen. Wenn ich jetzt da Load Balancing davor machen würde, könnte ich das komplett virtualisieren. Das heißt, mein Client wird gar nicht wissen, also mein Streaming-Client, der sich jetzt ein Video ansehen will zum Beispiel, der würde jetzt gar nicht wissen, auf welchen Rechner er letztendlich zugreift, sondern er wird einfach je nach Algorithmus dieses Load Balancers einen zugeteilt kriegen. Ist jetzt für die folgenden Folien nur so als Zusatzinformation, ändert allerdings an der ganzen Thematik dahinter gar nichts. So, der Server 2 soll letztendlich auf eine Share schreiben, deswegen gebe ich ihm jetzt einfach noch eine entsprechende Share-Konfiguration mit, die ich, damit es ein bisschen einfach ist, Share7Write.conf genannt habe. Die Server 3 und Server 4 sollen dann von der Share lesen. Das heißt, die kriegen eine Share7Read.conf. Letztendlich sieht eine ganz, ganz einfache Write-Konfiguration einfach so aus. Ich habe einen User auf diesem Host, der darf mir in die Samba-Konfiguration reinschreiben. Und ich habe auf den anderen beiden Hosts letztendlich ein paar User, die dürfen mir davon lesen. Wenn ich jetzt die entsprechenden Konfigurationen auf den drei beteiligten Servern einlese, wird es jetzt so sein, dass ab sofort der schreibberechtigte Server auf diese Share draufschreiben darf und die beiden anderen davon lesen können. Das wird funktionieren, das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist natürlich davon auszugehen, dass da eine entsprechende Katalogsoftware dabei ist, die dafür sorgt, dass ich auch weiß, welche Daten ich lesen soll. Und es wird davon ausgegangen, dass ich fertige Files geschrieben habe. Das heißt, mein Server hat Files drauf abgelegt, die ich letztendlich dann nur noch read-only benutze. Es wäre rein theoretisch auch möglich, konkurrierenden Zugriff darauf zu machen. Das ist allerdings ein bisschen trickiger und deswegen geht es über das Beispiel raus. Was es zeigen soll, ist, dass ich wirklich konkurrierend zugreifen kann auf ein und dieselben Daten, was es mir sehr leicht macht, Failover-Szenarien mit Samba, auch mit anderen Diensten auf einem Shared-Cluster-File-System zu verwirklichen. Wo es auch funktioniert und auch eingesetzt wird, solche Konfigurationen, sind NFS. NFS mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aufgrund der Art und Weise, wie da Fallzugriffe gemacht werden. Womit es auch funktioniert und eingesetzt wird, zeige ich heute Nachmittag in dem Beispiel, ist Apache und Sendmail bzw. Postfix. Und es gibt auch IMAP-Infrastrukturen, die auf einem solchen Clusterfallsystem mit konkurrierendem Zugriff im Betrieb und wirklich nicht im Beta-Betrieb, sondern im Standardbetrieb auch laufen. Wovon ich jetzt die ganze Zeit ausgegangen bin, ist, dass ich ein Cluster-File-System einfach wie ein Standard-File-System in meinen File-System-Baum auf dem Host mounte. Was ich aber auch machen kann, ist, dass ich das gesamte System vom Storage booten lasse, dass ich also eigentlich gar keine lokalen Festplatten mehr habe, dass ich vielleicht außer, wenn ich viel rumswappe, mir ein Swap-Space lokal halte, damit der nicht in meinem SAN hängt. Entfallen alle lokalen Harddisks und das System bootet komplett vom SAN aus. Der Vorteil hierbei ist, dass ich ganz, ganz leicht neue Server hinzufügen kann zu einer Infrastruktur oder ganz einfach aus einem zum Beispiel SMTP-Cluster könnte ich jetzt einfach ein Node rausnehmen, weil ich jetzt zum Beispiel mehr Service oder beziehungsweise mehr Power auf meinem Samba-Cluster brauche oder auf meinem Apache-Cluster. Dann kann ich durch eine ganz billige Umkonfiguration, kann ich ein und denselben Host einfach mit einem Mausklick oder beziehungsweise mit einer Kommandozeilenoption einem anderen Cluster zuweisen und der stellt dann seine Rechenleistung oder letztendlich auch seine Durchsatzleistung dem anderen Cluster zur Verfügung. Das sind da sehr, sehr einfache Konfigurationen, sehr, sehr flexible Konfigurationen möglich. Auch wird es mir relativ einfach, innerhalb einer Clusterstruktur letztendlich Änderungen und Updates einzuspielen, weil ich ja nur noch ein System habe und nicht mehr 15 oder 16 oder was auch immer, wie viele Nodes halt gerade in meinem Cluster sind. Hierzu gibt es einen recht netten Artikel, geschrieben von zwei von meinen Kollegen, aus dem Pool schöpfen in der EX. Wer den gelesen hat, geht es ums Global File System. Ich habe die Rohfassung, beziehungsweise die etwas ausführlichere Fassung von dem Artikel auch nochmal da. Wer die haben möchte, kann ich ihm sie gerne geben. Ansonsten wird auf diese Thematik nochmal heute Nachmittag um 15 Uhr, ich weiß nicht in welchem Raum es ist, als Diskless Shared Root Cluster eingegangen, wen das interessiert. Okay.
So, erstmal vielen Dank für den Vortrag und für ein, zwei Fragen hätten wir jetzt auch noch Zeit, wenn die da sind.
Ist dieses GFS eigentlich Open Source? Ist das frei oder gibt es das nur mit dem Enterprise-Server von Red Hat zusammen?
Das ist wieder frei. Also man kann sich's besorgen, wenn man allerdings offiziellen Support haben möchte. Also über Red Hat muss man sich eine entsprechende Lizenz kaufen. Aber generell ist es Open Source, man kann sich es also auch von Nicht-Red Hat-Seiten besorgen und entsprechend bearbeiten. Es gibt Support dann über eine Mailingliste oder über mehrere Mailinglisten, wo auch Red Hatler mitschreiben. Also man ist da nicht ganz alleine, aber kommerziellen Support gibt es nur für Red Hat und nur gegen Cash.
Gibt es noch weitere Fragen?
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.